Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Habe ich ein Thema vorbereitet, eine Botschaft, die heißt von der Treue und dem Vertrauen. Das hatte ich einfach längere Zeit schon auf dem Herzen und jetzt hatte Bernhard eben gefragt, wann wer vielleicht Lust und Zeit hätte, was vorzubereiten. Und ja, ich muss auch sagen, es war ein bisschen viel jetzt die letzte Woche und dann hatte mein Vater schon gesagt, ja, du sonst machst halt in 2 Monaten dann, wenn du dran bist. Aber ich habe dann auch gesagt, nee, ich habe drüber gebetet und ich glaube einfach, dass das jetzt dran ist. Wenn ich das in 2 Monaten mache, kann sein, dass ich bete und sage, das passt jetzt nicht, das gehört jetzt nicht hin. Dann haben wir gesagt, nee, wir machen das jetzt und ja, ich vertraue Gott und hoffe, dass es vielleicht für den einen oder anderen heute genau das ist, was Gott sagen möchte. Eine kurze Übersicht habe ich gemacht. Einmal, warum sollen wir treu sein oder sollen wir überhaupt treu sein? Was sagt die Bibel zu den Treulosen oder Unzuverlässigen? Wie können wir überhaupt treu sein? Und weil Gott treu ist, dürfen wir ihm vertrauen oder uns auf ihn verlassen. Ich habe ganz zu Beginn einen Vers aus dem Alten Testament. Dort steht, viele Menschen betonen, wie freundlich und zuverlässig sie sind. Aber wo findet man einen, auf den man sich wirklich verlassen kann? Also ich glaube, das ist auch heutzutage, also damals schon im Alten Testament, auch heute, viele Leute sagen, oh, die sind so nett und toll oder die sagen es sogar von sich selbst, aber kann man sich wirklich auf die Leute verlassen, wenn es dann drauf ankommt? Kommen wir zum ersten Punkt. Warum sollen wir treu sein? Oder sollen wir überhaupt treu sein? Weiß nicht, ist das überhaupt wichtig? Der erste Punkt ist, Gott ist treu. Das sehen wir im Alten Testament im Psalm 33, Vers 4. Denn das, was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Es ist also eine Charaktereigenschaft von Gott eigentlich. Was er sagt, das tut er auch. Man kann sich darauf verlassen. Und in 2. Timotheus 2, Vers 13 steht, wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also man sieht, dass es wirklich so ist, Gott. Er kann sich nicht verleugnen, er kann nicht anders sein, als er ist. Er ist einfach treu. Wenn wir die Verse vorher lesen, dann sieht man auch, was er genau meint. Also es heißt nicht, wir können machen, was wir wollen und eigentlich nur Blödsinn machen und Gott ist trotzdem da und sagt, ja, ich hab dich lieb, alles mache ich für dich. Sondern, aber ich glaube, wir haben das auch öfter schon gelesen, Gott sagt natürlich, dass es auch das Böse gibt, dass man auch in ewiger Verdammnis leben kann, wenn man Gott nicht annehmen möchte. Und in dem, was er da sagt, bleibt er treu. Wenn wir allerdings sagen, wir nehmen ihn an und wir wollen unser Leben ihm geben, dann dürfen wir in Ewigkeit bei ihm sein. Und er bleibt treu in dem, was er sagt. Das bedeutet es, wenn er etwas sagt, dann ist es so. Und nicht, dass er sich überlegt, Mai, gestern habe ich zwar noch gesagt, wenn ihr alle an mich glaubt, könnt ihr mit in den Himmel kommen, aber eigentlich habe ich da jetzt keine Lust mehr drauf, mach mal morgen wieder anders. Oder andersrum, dass er einmal sagt, wenn ihr nicht mit mir gehen wollt, dann geht halt nicht mit mir. Und am nächsten Tag sagt er, Mai, macht was ihr wollt, eigentlich ist mir wurscht, ihr könnt alle rein. Wenn wir in der Bibel was lesen, das ist gestern, heute und alle Ewigkeit ist Gott gleich und das wird immer so bleiben und er ist in dem eben treu. Man kann sich auf das Wort verlassen, was er sagt. Der zweite Punkt ist, und wir sollen ihm immer ähnlicher werden. Also Gott ist treu und wir sollen ihm immer ähnlicher werden. Wo steht es? Einmal in Epheser 4, Vers 22 bis 24, da habe ich jetzt einmal die Elberfelder Übersetzung, lese ich euch vor. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt, den alten Menschen, der nach den betrügerischen Lüsten verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geiste eurer Gesinnung und angezogen habt den Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier steht, ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich habe hier noch einmal eine andere Übersetzung dazu rausgeholt, und zwar in der Hoffnung für alle. Dort steht, genau, zieht das Leben neu an, ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Also wir haben einmal, Gott ist treu und wir sollen werden wie er. Wir sollen ihm gefallen. Und wir sind, unser Geist, wir sind eigentlich nach Gott gemacht, nach Gottes Ebenbild. Also ist eigentlich ganz klar, wenn er treu ist, sollen wir auch treu sein. Ich habe außerdem noch in Korinther 4, Vers 1 bis 2 steht, seht in uns Diener Christi und Boten, die Gottes Geheimnisse verkünden. Von solchen Boten verlangt man vor allem Zuverlässigkeit. In der Luther-Übersetzung steht dafür, dafür halte uns jedermann für Christi Diener und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun sucht man nicht mehr an den Haushaltern, denn dass sie treu erfunden werden. Also man sieht auch, eigentlich Zuverlässigkeit, Treue, das ist das Gleiche. Wenn ich treu bin in dem, was ich sage, bin ich zuverlässig. Wenn ich etwas sage, dann mache ich das auch, dann ist es auch so. Also es hat eigentlich jetzt erklärt, warum oder ob wir treu sein sollen. Ja, sollen wir, weil wir Gott immer ähnlicher werden sollen und möchten. Wir wissen jetzt, wir sollen treu sein. Und was ist, wenn wir nicht treu sein? Was sagt Gott dann überhaupt dazu? Was sagt er zu den Unzuverlässigen oder den Untreuen? Treulosen steht auch in der Bibel. In Sprüche 25, Vers 19 steht, in der Not auf einen Treulosen zu vertrauen, das ist so, als wollte man mit einem kranken Fuß kranken Zahn kauen oder mit einem verkrüppelten Fuß gehen. Also ist eigentlich total absurd. Wie soll ich mit einem verkrüppelten Fuß gehen? Wie soll ich mit einem kaputten Zahn kauen? Das tut mir nur weh. Und genauso ist es, wenn ich in der Not auf einen Treulosen mich vertraue. Und auch im Prediger sieht man das. Besser du versprichst gar nichts, als dass du dein Versprechen nicht hältst. Also es zeigt wieder, dass wir eigentlich, es redet eigentlich schlecht über die Unzuverlässigen, über die Treulosen. Wir sollen treu sein. Und auch im Neuen Testament, Jakobus 4, Vers 4, im ganzen Kapitel 4, ich wollte jetzt nicht zu viel, ich habe sowieso schon einen Bibelvers nach dem anderen, ich wollte jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, aber wir haben es auch schon öfter gelesen, glaube ich, in der Gemeinde oder in den Lesungen. Da geht es darum, warum kommen Kämpfe und Kriege und so weiter. Und er sagt dann, ihr Treulosen, ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft mit Gott bedeutet? Wer so ein Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Also er sagt, ihr Treulosen, was heißt schimpfen, aber man sieht, das ist negativ, ihr Treulosen, versteht ihr das nicht? Also wir sollen treu sein. Über die Treulosen wird eigentlich und die Unzuverlässigen wird nichts Gutes gesagt in der Bibel. Jetzt möchte ich mit euch kurz ein Stück aus der Bibel zusammen lesen, und zwar in Matthäus 24, Vers 25 bis 51. Da geht es um den treuen Verwalter. Wie verhält sich denn ein kluger und zuverlässiger Verwalter? Fragt Jesus die Jünger. Also er bespricht auch dieses Thema mit seinen Jüngern. Sein Herr hat ihm Verantwortung für alle Mitarbeiter übertragen. Er soll zu jeder Zeit mit allem Nötigen sie versorgen. Dieser Verwalter darf sich glücklich nennen, wenn sein Herr ihn bei der Rückkehr gewissenhaft bei der Arbeit findet. Das sage ich euch, einem so zuverlässigen Mann wird er die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn aber ein Verwalter unzuverlässig ist und im Stillen denkt, ach was, es dauert bestimmt noch lange, bis mein Herr kommt, und er fängt an, seine Mitarbeiter zu schlagen und Trinkgelage zu veranstalten, dann wird die Rückkehr seines Herrn ihn völlig überraschen. Sein Herr kommt, wenn er nicht damit rechnet. Er wird den unzuverlässigen Verwalter hart bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Heuchler verdienen. Er wird ihn hinausstoßen, dorthin, wo es nur Weinen und ohnmächtiges Jammern gibt. Also er spricht hier über den treuen Verwalter und natürlich auch über den unzuverlässigen Verwalter. Und der Herr kommt, also auch für uns, Jesus kommt irgendwann zurück. Wissen wir nicht, ob es jetzt irgendwie in 2 Sekunden ist oder ob es in 500 Jahren ist oder vielleicht übermorgen. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wir wissen nicht, wann er kommt. Und dann müssen wir uns überlegen, ja, wie bin ich denn? Bin ich zuverlässig, treu mit dem, was Gott mir gibt? Gehe ich den Weg, den er möchte von mir? Es gibt verschiedene Dinge, die er uns allen gesagt hat, bevor Jesus auch gegangen ist wieder. Es gibt auch Dinge, die er uns vielleicht persönlich sagt. Sagt er, hey, ich habe dir eine Gabe geschenkt, nutze sie für mich. Sind wir treu mit dem? Machen wir das? Oder sagen wir, ach, wisst ihr was, es ist schon okay hier, aber Gott, Jesus kommt irgendwann wieder. Ich will jetzt erstmal meine Ruhe haben und Spaß haben und da kann ich dann immer noch kurz bevor ich sterbe, bevor ich zu Gott gehe, kann ich das dann immer noch in Ordnung bringen. Nee, jederzeit, jede Sekunde kann er kommen. Und lasst uns versuchen, da einfach zu überlegen, auch immer wieder, gibt es was, wo ich untreu bin? Lasst uns das verändern und versuchen, ein treuer Verwalter zu sein, weil hier steht, Er wird den unzuverlässigen Verwalter hart bestrafen. Er wird ihn hinausstoßen. Ja, wenn er kommt, dann ist vorbei. Da kann ich sich sagen, komm bitte übermorgen wieder, ich mache das jetzt noch schnell in Ordnung. Dann ist es halt so. Die Frage ist, wie kann ich denn jetzt eigentlich treu sein? Ich habe jetzt ein bisschen gesagt, dass man einfach in den Dingen, die Gott einem anvertraut hat, auch treu sein kann. Im Psalm 33 steht, denn was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Im 2. Korinther steht, bin ich denn nun leichtfertig gewesen, als ich diese Reise plante? Entscheide ich etwa so, wie ich selbst es für richtig halte, ohne nach Gottes Willen zu fragen? Oder gehöre ich zu den zuverlässigen Leuten, den unzuverlässigen Leuten, die Ja sagen, wenn sie eigentlich Nein meinen? Gott ist mein Zeuge, dass wir niemals etwas anderes sagen, als wir wirklich meinen. Auch Jesus Christus, Gottes Sohn, den Silvanus, Timotheus und ich euch verkündet haben, war nicht gleichzeitig Ja und Nein. Er selbst ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns. Denn alle Zusagen Gottes haben sich in ihm erfüllt und auf das, was Christus uns getan hat, antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen. Also wir sehen hier, auch Jesus selbst hat nicht Ja gesagt und Nein gemeint oder Nein gesagt und Ja gemeint. Was er sagt, das tut er. So wie er es sagt, ist es auch. Also ich habe mich daran erinnert, ich habe mit Amalia hin und wieder mal geredet mit unserer Tochter. Wir haben irgendwas ausgemacht am Abend und haben gesagt, so, das machen wir dann morgen so. In Ordnung. Am nächsten Tag habe ich sie gefragt, gesagt, so, jetzt machen wir das. Nee, will ich nicht. Ah, ich habe jetzt keine Lust. Dann habe ich gesagt, du, das haben wir doch aber so besprochen. Ja, aber ich habe es nicht versprochen. Dann habe ich gesagt, ja, Amalia, aber du hast es gesagt. Dann habe ich ihr auch erklärt, du, eigentlich, was wir sagen, wenn ich Ja sage, heißt es ja, egal, ob ich verspreche oder nicht verspreche. Oder muss ich erst 3 Kreise machen oder muss ich erst mal irgendwo beim Notar unterschreiben. Wenn ich was sage, die Leute sollen wissen, mein Wort, ich stehe zu meinem Wort. Wenn ich Ja sage, ist es Ja, wenn ich Nein sage, ist Nein. Da ist wurscht, ob ich verspreche oder nicht verspreche. Und hier sieht man auch, Jesus, Gottes Sohn, ist Ja. Sagt Ja und sagt, heißt Ja und nicht Nein und Ja und hin und her, sondern Ja heißt Ja, Nein heißt Nein. Also auch hier sehen wir wieder, so sollen wir leben. In 2. Timotheus 2, in der Hoffnung für alle steht, mein lieber Timotheus, werde stark im Glauben durch die Kraft, die Jesus Christus dir schenkt. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gibt jetzt an zuverlässige Christen weiter, die fähig sind, auch andere im Glauben zu unterweisen. Wenn wir das in der Luther-Übersetzung lesen, steht, sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christo Jesu. Und was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die da tüchtig sind, auch andere zu lehren. Also wir sehen, das ist für zuverlässige Christen, treue Menschen. Wenn wir zuverlässig sind, wenn wir treu sind, dann wird uns noch mehr anvertraut. Er soll es nicht an irgendeinen geben, wer weiß, was er macht mit dem Wort, sondern er soll es an zuverlässige Christen, an treue Menschen weitergeben. Also wenn wir treu sind, Gott gegenüber, dann kann er quasi uns auch vertrauen oder kann uns mehr anvertrauen. Also es bringt auch uns was. Wir gehen noch einen Schritt weiter mit Gott. Er kann uns noch mehr geben. Im 1. Thessaloniker 5, Vers 17 steht, betet ohne Unterlass. Und im Psalm steht, bevor noch was anderes steht, und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Die Frage ist natürlich, wie kann ich treu sein? Wie kann ich, das war hier unsere Frage, wie können wir nun treu sein? Hier steht immer wieder, wir sollen zuverlässig sein, wir sollen treu sein, aber woher weiß ich eigentlich, was Gott möchte? Woher weiß ich auch überhaupt, dass wir treu sein sollen? Indem wir jetzt Gottes Wort lesen. Hier steht, wohl dem, steht weiter vorne, der das und das und das macht, wohl dem, der sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Wir sollen Gottes Wort lesen. Wir müssen immer wieder darüber nachdenken, versuchen, Gottes Wort zu verstehen, damit wir wissen, was Gott überhaupt möchte, womit wir überhaupt treu sein sollen. Und betet ohne Unterlass, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, natürlich mache ich nicht den ganzen Tag die Augen zu und bete und mache nichts anderes mehr, aber ich bin ununterbrochen mit Gott in Beziehung. Ich habe ihn bei mir. Wenn ich irgendwo bin und nicht mehr weiß, was ich machen soll, dann bete ich. Dann denke ich an Gott und frage ihn, was soll ich jetzt machen? Was ist jetzt richtig? Oder wenn ich zornig bin, dann höre ich trotzdem auf Gott. Merke ich vielleicht, dass der Heilige Geist mir zeigt, das ist jetzt nicht richtig. Und dann versuche ich, mich wieder zurückzunehmen. Und das, glaube ich, ist nötig, damit wir treu sein können. damit wir überhaupt im normalen Leben, wenn wir jetzt raus sind hier aus der Kirche, das sollte nicht ein anderes Leben hier sein, aber oft ist es doch so, dass wir uns hier mehr konzentrieren können auf das, was Gott möchte und auf das Wort Gottes und mehr Zeit nehmen und dann nachher nicht mehr. Dass wir, egal wo wir sind, wirklich jeden Schritt mit Jesus gehen können. Immer wieder, mein Papa hat mich gestern daran erinnert, als ich Teenie war, in der Jugendgruppe hatte ich so ein Armband, da stand WWJD, What would Jesus do? Dass wir eigentlich, was würde Jesus tun? Dass wir, egal wo wir hingehen, habe ich immer, was würde Jesus jetzt eigentlich tun? Der hat mich echt geärgert, ich würde ihm entweder ein bisschen runterhauen oder einfach ihn beschimpfen und gehen, aber würde das Jesus machen? Nein. Dass wir einfach die ganze Zeit darüber sinnen, über Gottes Wort, über das, was Gott wirklich möchte, und dann können wir auch treu sein, wenn wir daran denken. Weil Gott treu ist, dürfen wir ihm vertrauen und uns auch auf ihn verlassen. In Hebräer 13, Vers 5 steht, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Gott ist treu, und wenn wir das glauben können, wir sagen, wir glauben an Jesus Christus, wir glauben an Gott, dann lasst uns Gott auch vertrauen. Lasst uns glauben, was er sagt. Lasst uns glauben, dass die Bibel wahr ist. Und lasst uns glauben, dass Gott sagt, er will uns nicht verlassen. Und er wird auch nicht von unserer Seite weichen. In Philipper 4, Vers 19 steht, mein Gott aber wird euch allem, all eurem Mangel abhelfen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Sprüche 16 sagt, wer auf das Wort merkt, der findet Glück. Und wohl dem, der sich auf den Herrn verlässt. Und das finde ich auch sehr wichtig hier in Matthäus, trachtet erst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Es ist natürlich wichtig, wenn wir sagen, ja, ich vertraue auf Gott und sage, ich will unbedingt mein tolles Haus und ich brauche auch unbedingt, um da jetzt tolle Veranstaltungen für Jesus zu machen und Leute einzuladen, unbedingt dieses Haus. Ja gut, aber wenn es vielleicht nicht Gott so geplant hat, dann ist es nicht so. Und wenn ich nicht als erstes nach Gottes Reich trachte, sondern irgendwelche Dinge, die mir halt einfach schön sind, für mich gut tun, dann wird das nicht funktionieren. Also als allererstes nach Gottes Reich trachten und dann wird Gott uns alles andere geben. Und das hat er versprochen. Und das wird er auch tun. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Das fand ich auch interessant, dass Gott nicht schläft. Ich meine, wir sind wie er gemacht, aber wir schlafen. Er schläft nicht. Egal was ist, egal in welcher Situation ich bin, ob es mitten in der Nacht ist, ob es früh am Morgen ist, Gott schläft nicht. Er ist da bei uns und das hat er versprochen. Und Psalm 118 sagt, und das finde ich auch sehr interessant, es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Und da möchte ich jetzt einfach nochmal ganz kurz drauf eingehen. Es ist doch häufig so, dass wir uns täuschen in Bezug auf uns selber oder in Bezug auf andere Menschen. Dass wir denken, Mensch, das ist mein allerbester Kumpel, den kenne ich, seit ich ein kleines Kind bin. Wenn wirklich mal irgendwas Gefährliches ist, irgendwas passiert, der ist da. Auf den kann ich vertrauen, der ist da bei mir. Oder sogar mich selbst, dass ich sage, Mensch, ich schaffe das. Das ist super, ich kann das, ich habe das gelernt, das mache ich gut. Aber wir sollten uns nicht auf uns selbst verlassen, auch nicht auf andere Menschen, weil das wird uns enttäuschen. Oder kann uns enttäuschen. Wer Gott die Ehre gibt, sich an ihm festhält, der treu und unwandelbar ist, kann Enttäuschungen besser verkraften als jemand, der nahestehenden Menschen oder gar sich selbst perfekt sieht oder perfekt haben möchte und damit vergöttert. Also wenn man anfängt und sagt, eben, das ist mein bester Kumpel, der wird immer da sein bei mir. Oder der Mann oder die Frau, die ich liebe und wir sind füreinander da und ich will wirklich mein Leben mit dem verbringen. Wenn ich den quasi perfekt setze und sage, das ist wirklich 100% sicher und wir geben alles füreinander, dann kann ich sehr wahrscheinlich enttäuscht werden. Wenn ich allerdings sage, ich gebe nur Gott die Ehre und er ist der einzig 100% treue und unwandelbare und ich mich an ihm festhalte, dann werden wir solche Enttäuschungen auch besser verarbeiten können, besser damit umgehen können. Es wird uns nicht so wehtun, weil wir sagen, gut, ich wusste es vorher. Ich wusste, wir haben es versucht, aber ich weiß, dass wir Menschen nicht perfekt sind. Der einzig Perfekte ist Gott. Und eine solch nüchterne Sicht führt dann auch zur Vergebungsbereitschaft und macht Neuanfänge möglich. Das heißt, ich kann es besser ertragen. Ich kann dann vergeben. Und ich kann zusammen mit Gott was Neues beginnen. Und in dem Wort Enttäuschung, das fand ich sehr interessant. Enttäuschung ist oft so was Negatives. Wir sagen, ich bin enttäuscht worden von den Menschen, es bringt immer nur Schlechtes eigentlich. Aber in dem Wort Enttäuschen steckt auch was Positives, nämlich dass man von einer Täuschung befreit wird. Enttäuschung. Ich habe gedacht, das ist mein Kumpel, mein Mann, meine Frau, der wird alles für mich machen. Und dann werde ich enttäuscht. Ich werde freigemacht von dieser Täuschung, dass derjenige perfekt ist. Ich bin jetzt frei, ich kann sagen, nein, Gott, du bist der Einzige. Und die Menschen, ja, können mich enttäuschen. Aber ich halte an dir fest, Gott, du wirst mich trösten. Und dann kann man was Neues anfangen. Und ist frei, eine neue Beziehung anzugehen, neue Schritte zu wagen. Gott sagt uns in seinem Wort nicht zu, dass er uns ein Leben nach unseren Wünschen und Vorstellungen bereitet. Viel eher das Gegenteil ist der Fall. Kann auch sein, dass wir sagen, Mensch, ich wünsche mir diesen Posten oder diese Frau, diesen Mann. Ich hätte gern den Posten in der Firma gehabt und bete und es passiert aber nichts. Ja, das hat Gott auch nicht versprochen. Er hat gesagt, er wird uns das geben, was gut für uns ist. Und das verstehen wir aber manchmal nicht. Und dann müssen wir einfach sagen, gut, ich vertraue dir, Gott. Gott ist treu. Wenn wir das glauben, können wir vertrauen, auch wenn es jetzt schlecht aussieht und so aussieht, als würde ich sagen, Mai, ich bin sicher, das ist richtig und es tut mir gut, sehe ich doch, merke ich doch, dass es mir gut tut. Warum nimmst du mich da weg, Gott? Warum machst du mir alles kaputt? Nein, er hat den richtigen Weg und er geht mit uns den Weg. Aber dafür müssen wir vertrauen und glauben, dass Gott treu ist. Und wer aber auch im harten Belastungstest an Gott festhält, wird erfahren, dass gerade dieser Großes hervorbringen kann, weil er zu völlig neuen Erkenntnissen und zu innerem Wachstum führt. Also wenn wir dann sagen, ich kann das nicht nochmal, ich kann nicht schon wieder enttäuscht werden, ich will eigentlich gar nicht mehr vorwärts gehen, Gott, oder das ist mein Weg, warum nimmst du mich woanders hin, wenn wir dann trotzdem an Gott festhalten und sagen, Gott, du bist treu, du weißt, was du für mich geplant hast, du hast ein tolles Geschenk für mich, ich nehme das an und ich gehe mit dir vorwärts, dann wird Großes passieren. Dann werden wir eben frei werden. Wir können innerlich wachsen. Wir können Neues erkennen von Gott und er wird uns was ganz, ganz Tolles schenken. Jetzt möchte ich einfach zum Schluss nur ein paar Bibelverse vorlesen, die im Wort Gottes stehen. Hört es euch einfach an und ja, hört zu, was Gott zu euch selbst sagt. Deshalb wollen wir unser Vertrauen auch nie wegwerfen, weil es eine große Belohnung hat. Ein solch Vertrauen haben wir durch Christum zu Gott. Und abermals, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen, damit dein Vertrauen auf Gott sei, habe ich heute dich, ja dich gelehrt. Das geschah aber darum, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst sollen stellen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt hat. So, jetzt möchte ich abschließen mit einem Vers aus der Bibel, was ich uns allen auch wünsche. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch ruft. Er wird es auch tun. Amen.
Laura, vielen Dank.
Und jetzt bitten wir den Bernhard, dass er uns seine Botschaft bringt, die er vorbereitet hat. Über viel Gebet, mit viel Mühe und darauf freuen wir uns. Herzlich willkommen, Bernhard, und vielen Dank.
Liebe Geschwister, habt ihr auch schon mal, wie David in Psalm 13,3 zu Gott gerufen, wie lange noch sollen Sorgen mich quälen, Wie lange noch soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Oder in Psalm 55,3: Beachte mich doch und erhöre mein Rufen. Meine Sorgen lassen mir keine Ruhe. Stöhnend irre ich umher. Und in Psalm 4,7 heißt es: Viele jammern. Wann wird es uns endlich besser gehen? Herr, blicke uns freundlich an, damit wir wieder aufatmen können. Gibt es das unter uns, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, noch Sorge, Unzufriedenheit, nicht im Frieden sein? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir jedenfalls ist das nicht im Frieden sein nicht gänzlich unbekannt. Und immer wieder neu eine Herausforderung, eine Anfechtung, der ich als Christ entgegenstehen muss. Wann entstehen Unzufriedenheit und Sorge? Unzufriedenheit entsteht, wenn zwischen dem von mir gewünschten Leben, ich nenne diesmal Sollzustand, und meiner von mir wahrgenommenen, also und bewerteten Lebenswirklichkeit, das ist der Ist-Zustand, eine Lücke klafft. Wenn die Bewertung des Ist-Zustandes mit dem Soll-Zustand nicht übereinstimmt, dann bin ich nicht im Frieden. Dann bin ich unzufrieden. Wenn meine bewertende Sicht auf mein Leben mit meinen Wünschen übereinstimmt, bin ich im Frieden. Das heißt zufrieden. Ich verwende die Begriffe Sollzustand und Bewertung des Ist-Zustandes, um zu illustrieren, welche Ansatzpunkte es gibt, um aus Unzufriedenheit herauszukommen und Gottes Frieden für mein Leben zu finden. Ansatzpunkte für solche Veränderungen sind: erstens der Sollzustand, das heißt meine Wünsche. Zweitens der Ist-Zustand selbst, das heißt mein Denken, Sprechen und Handeln in meinem Leben. Und drittens die Bewertung des Ist-Zustandes, das heißt meine bewertende Sicht auf mein Leben. Wenn sich Unzufriedenheit und Angst paaren, dann wird daraus Sorge. Sorgen sind eine taktische Waffe des Teufels, den Wachstum und die Frucht des Glaubens in uns zu töten. Jesus zeigt uns dies in Lukas 8,14. Er spricht: Noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Und in Lukas 21,34 warnt er: Passt auf, dass ihr euch weder durch ein ausschweifendes Leben und Trunkenheit noch durch die Sorgen des Alltags vom Ziel ablenken lasst. Sonst wird dieser Tag, Einschub, die Wiederkehr von Jesus Christus, euch überraschen. Das knüpft sehr an das an, was vor uns Clara ihrer Botschaft gebracht hat. Vielen Dank nochmal dafür überhaupt. Also wunderbar. Dankeschön. Bin ich unzufrieden, sorgenvoll und schaue dann vielleicht auch noch auf andere Menschen leben, die in vermeintlich besserer Übereinstimmung mit meinen Wünschen stehen, ist schnell der Neid geboren. Aus Neid wird im schlimmsten Fall Hass. Das heißt, gedanklicher Totschlag. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger, heißt es im 1. Johannes 3,15. Oder er wird gar zum Mörder, wie Kain an Abel. Der erste biblische Fall von Neid, der in einem Mord endet. Was ist das Gegenprogramm? Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen, rät David in Psalm 37,5. Und in Psalm 9,11 spricht David: Herr, wer dich kennt, der vertraut dir gern. Denn wer sich auf dich verlässt, der ist nie verlassen. Hier entnehmen wir erstens Lebensübergabe und zweitens Vertrauen auf den Herrn. Das merken wir uns. Weiter heißt es in Psalm 55,23: Überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Er wird dich wieder aufrichten. Niemals lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht. Und in Hebräer 6,7 steht: Ein Mensch, der Gott treu bleibt, der wird von ihm gesegnet. Er ist wie ein guter Acker. Dieser nimmt den Regen auf, der immer wieder über ihm niedergeht und lässt nützliche Pflanzen wachsen. Schließlich bringt er eine gute Ernte. Hier lesen wir: Sei dem Herrn treu. Treue folgt auf Vertrauen. Treue dem Herrn. Und Paulus schreibt in Römer 8, Verse 5 bis 6, wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Und im 2. Korinther 5,9 schreibt er: Ganz gleich, ob wir nun daheim bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, wir möchten in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Das heißt, durch die Lebensübergabe und damit nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, durch Vertrauen und Treue dem Herrn gegenüber, richten wir den Sollzustand unseres Lebens vollständig auf Jesus Christus und damit auf den Willen Gottes aus. Sein Wille wird unser Wunsch. Die Herausforderung besteht dann nicht mehr darin, immer neue Pläne letztlich auf Basis unserer selbstsüchtigen Wünsche zu schmieden, sondern darin, Gottes Willen immer tiefer und umfassender zu erkennen. Dazu ist uns sein Wort gegeben. Der Austausch darüber in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit den Brüdern und Schwestern im Leib Christi sowie das Gebet zu unserem Vater im Himmel um Erkenntnis und Weisung. Gott wünscht sich nun aber auch, dass die Treue ihm gegenüber nicht theoretisch, das heißt ein Lippenbekenntnis bleibt, sondern praktisch wird. Jesus Nachfolge ist eine ganz praktische Angelegenheit. Sie muss unser ganzes Leben sichtbar erfassen. Denn Jesus spricht in Matthäus 5,14, ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Genauso soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Paulus schreibt im zweiten Brief an die Thessaloniker, Kapitel 1, Vers 11, deshalb beten wir immer wieder für euch, dass ihr mit Gottes Hilfe so lebt, wie man es von Menschen erwarten kann, die von ihm auserwählt sind. Wir bitten Gott, dass es nicht bei eurem guten Willen bleibt, sondern dass ihr auch Taten folgen lasst. Alles, was ihr im Glauben begonnen habt, sollt ihr durch Gottes Kraft auch vollenden. Und in Jakobus mahnt, in Jakobus 2,14 bzw. 2,20, wir kennen die Stellen, sie schon oft gehört, aber sie sind so gut. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Wann endlich wirst du, törichter Mensch, einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Praktische Treue nennt man Gehorsam. Wer aber mir gehorcht, wird sicher bleiben und genug haben und kein Unglück fürchten, heißt es in Sprüche 1,33. Also, all mein Tun, das heißt Denken, Sprechen und Handeln, will ich gehorsam Gott gegenüber ausrichten, das heißt, letztlich Jesus praktisch und sichtbar nachfolgen. Dann bewege ich den Ist-Zustand meines Lebens auf Gottes Willen, das heißt dem Soll-Zustand meines Lebens, zu und verringere die Lücke dazwischen. Die Herausforderung besteht dann nicht mehr darin, ständig allen möglichen Anforderungen, welche die uns umgebende Welt, andere Menschen und wir selbst an uns stellen, gerecht zu werden, sondern Gottes Willen in der praktischen Nachfolge Jesu Christi zu erfüllen und damit, what would Jesus do, zur alleinigen Entscheidungs- und Handlungsmaxime für unser Leben werden zu lassen. Für uns als Gottes Kinder und Jesu Jünger gilt dann gemäß Matthäus 6,33 Jesu Aufforderung und Zusage. Wir haben sie vor uns schon gehört, auch bei Clara, und sie ist so wichtig, das können wir nicht oft genug hören. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und Gottes Wort verspricht uns im 1. Petrus 5,7, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Zusage an uns, Gottes Kinder, nicht für diese Welt, für uns. Das können wir uns dran festhalten, sollten wir immer mal herbeiholen. Nun ist es aber so, dass trotz allen Bemühens, Gottes Willen zu unserem zentralen Lebenswunsch werden zu lassen und in unserem Handeln Jesus nachzufolgen, eine Lücke bleibt zwischen Soll- und Ist-Zustand unseres Lebens. Nur bei Jesus gab es diese Lücke nicht. Gott schaut nun gnädig auf diese Lücke. Aber wie ist es mit uns? Wie gehen wir mit dieser Lücke um? Was gebietet uns Gott durch sein Wort? All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott dem Vater für alles danken. Kolosser 3,16. Freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Ihr habt richtig gehört, und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Das ist eine feste Zusage, ohne Wenn und Aber. Darauf können wir uns verlassen. Wenn wir dankbar und freudig auf den Ist-Zustand unseres Lebens schauen, bringen wir die Bewertung des Ist-Zustandes mit dem Soll-Zustand, das heißt unseren von Gottes Willen bestimmten Wünschen, in Übereinstimmung. Dann ist die Lücke zwischen Bewertung des Ist-Zustandes und Soll-Zustand geschlossen. Und wir finden Frieden, Gottes Frieden. Paulus dazu in Philipper 4,7. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Zuletzt noch ein paar Beispiele für kleine Schritte praktischer Treue, des Gehorsams und für das Einüben permanenter Dankbarkeit Gott gegenüber. Diese kleine Liste kann und sollte jeder für sich selbst angepasst an seine Lebenssituation ergänzen. Beginne den Tag mit einem Gespräch mit Gott. Du bist da, ich bin jetzt auch da. Danke, dass ich den neuen Tag mit dir beginnen kann. Punkt, 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 da fällt uns einiges ein, was wir mit ihm besprechen können. Mit Gott kann man wunderbar im Bett, unter der Dusche, in der Badewanne, beim Zähneputzen, eben immer und überall sprechen. Ihm ist es egal, wie wir dabei aussehen oder uns hinstellen, hinsetzen, hinlegen. Ihm ist es egal. Er wünscht sich das Gespräch, er freut sich drüber, er wartet drauf. Er sieht, wie wir die Augen öffnen und freut sich, wie wir zu ihm sprechen. Er ist ja schon da, die ganze Nacht. Lies jeden Tag in der Bibel oder wenigstens die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine. Und wer ein Smartphone hat, das haben heute recht viele, der kann sich unserer Lesegruppe anschließen und frage Gott, was er dir mit den gelesenen Bibelversen sagen möchte. Lies die Apostelbriefe zur Ehe, am besten mit deinem Partner, und dies nicht nur einmal, wenn du in deiner Ehe herausgefordert bist. Lies die Apostelbriefe über Sklaven und Herren, wenn du in deinem Job herausgefordert bist. Bete für deine Angestellten oder deinen Chef und dass Gott dir die Kraft sowie Weisheit gibt, ihm gefällige Beziehungen auf Arbeit zu leben. Lies die Apostelbriefe über Eltern und Kinder, wenn du als Eltern oder Kind herausgefordert bist. Bete mit deinen Eltern und Kindern oder Kindern, wenn dies möglich ist. Prüfe deinen Medienkonsum. Verbanne Aggression, Gewalt und Sex vor deinen Augen. Verschwende deine Zeit nicht mit Dingen dieser Welt wie Politik und Wirtschaft. Bete für die Politiker und Wirtschaftsbosse, dass sie von Jesus berührt werden, auch wenn sie danach vielleicht ihre Jobs verlieren. Danke Gott, wenn er dich vor einer Lüge, einem Betrug, einem ehebrecherischen Gedanken bewahrt hat. Und sprich vor dem Einschlafen mit Gott über den Tag. Sage ihm, wo du versagt hast, was dir leid tut und bitte ihn um Verzeihung. Falls es da auch etwas für euch zu tun gibt, fangt einfach an. Überlegt nicht lange. Fangt einfach an, da wo es euch am leichtesten fällt und greift dann sukzessive die Punkte an, wo ihr mehr Kraft braucht. Betet stets dafür, dass Gott euch auf diesem Weg voranführt und euch hilft, wenn ihr mal vermeintlich kraftlos am Wegesrand steht. Vertrauen bzw. Glauben, praktische Treue, das heißt Gehorsam, und permanente Dankbarkeit Gott gegenüber sind die Schlüssel, um den Sollzustand unseres Lebens mit dessen von uns wahrgenommenen und bewerteten Ist-Zustand in Übereinstimmung zu bringen. Wenn dies durch persönliches Entscheiden und Tun unter der Hilfe sowie Leitung Gottes geschehen lassen, wenn wir dies durch persönliches Entscheiden und Tun unter der Hilfe sowie Leitung Gottes geschehen lassen, dann werden wir Gottes Frieden finden. Amen. So, ein paar Minuten länger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.